Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute: Digitalisierung in der Fertigung. Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? Ja, wenn es um Smart Factory oder Industrie 4.0 geht, sprechen wir meist über vernetzte Produktionsprozesse und digitales Werkzeug Datenmanagement innerhalb der Fertigungsindustrie. Doch trotz der vielen Vorteile und Chancen, die durch eine Digitalisierung erzielt werden, schreitet die Digitalisierung in Deutschland im Vergleich noch immer sehr, sehr langsam voran. Ja, liegt es daran, dass Schnittstellen in der Industrie nicht harmonisiert werden, an der Mentalität der Deutschen oder ganz einfach an fehlenden Lösungen? Die Antworten darauf kennt unser heutiger Gast. Und das ist der Director Global Business Development bei Toolflow Solutions bzw. TDM Systems. Ich freue mich ganz besonders auf Robert Auer und euch viel Spaß beim Gespräch. Hallo Robert, schön, dass du heute da bist. Wobei ich auflösen muss, du bist im schönen Kempten. Du hattest es nicht allzu weit, oder?
Nein, es ist tatsächlich nicht so weit. Ich komme vom auch schönen Bodensee. Aha. Also eine relativ nahe Anreise hier.
Okay, wie lange hast du gebraucht? Du bist nicht mit dem Fahrrad gekommen, schätze ich.
Nein, nicht mit dem Fahrrad, schon mit dem Auto. Das waren dann doch 2 Stunden. Sorry für die leichte Verspätung.
Du, gar kein Problem.
Ja, aber es ist wirklich wunderschön hier im Allgäu.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich komme ja aus dem Rheinland. Ab und zu bin ich auch vor Ort und ich genieße das immer sehr. Hast du unseren Podcast bereits gehört? Wir haben ja mittlerweile über 100 Episoden aufgenommen.
Ja, ich hatte tatsächlich das Vergnügen, schon die eine oder andere Podcast-Folge mir zu Ohren zu führen. Also war wirklich klasse, was ihr da schon alles auf die Beine gestellt habt. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was der heutige Tag hier für mich alles bringt.
Ja, das wird super. Sag mal, hast du einen Lieblingspodcast? Wenn du einen hörst, hörst du eher Boulevard? Also leichte Themen oder doch eher was Inhaltliches?
Also witzigerweise, wir hatten es vorher beim Mittagessen davon. Ich habe eine Weile in den USA gelebt, da gibt es NPR, nennt sich das. Das ist so National Public Radio. Da gibt es einen Podcast, der nennt sich Car Talk. Das war so immer mein Lieblingspodcast.
Ja. Haben die über Autos gesprochen oder haben die im Auto gesprochen?
Es ging letztendlich um Autos, aber das Auto war nur so ein Nebeneffekt. Einfach ein witziger, unterhaltsamer Podcast mit so ein bisschen Input, Feedback. Das war einfach klasse.
Ja, ja, der Mix macht's ja dann am Ende auch. Genau. Ach komm, das geht hier schon locker los. Dann würde ich doch sagen, starten wir mit unserer ersten Rubrik und das ist
der Blickwinkel.
Ganz genau, der Blickwinkel. Ich habe so ein paar spontane Sätze vorbereitet und wenn du möchtest, mein lieber Robert, dann vervollständigst du die nach deinem Gusto und wenn du dazu noch eine kleine Erläuterung hast oder das gerade passt, ist die natürlich auch willkommen. Wir legen los, okay?
Gerne.
Wenn ich mein Hobby zum Beruf gemacht hätte, dann wäre ich heute...
Definitiv eine gute Frage. Ich glaube, in mir schlummern so 2 Seiten. Da ist einmal der musikalische Kreative, sprich ich spiele Gitarre, Trompete, auch ganz gerne mal Theater. Auf der anderen Seite bin ich aber schon so ein bisschen Nerd. So von meinem ersten Feriengeld im Edeka gearbeitet, habe ich mir einen C64 gekauft. Und damals war mir fast das Programmieren noch lieber als das Spielen. Also es ist wirklich beides in mir drin. Also kurze Antwort auf deine Frage. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich Schauspieler und würde Steve Jobs in seiner Biopic spielen. Keine Ahnung.
Guter Mix. C64 war auch tatsächlich mein erster Computer. Mit Datasette oder mit Floppy Disk 1541?
Es war ein Sommerjob im Edeka. Ich konnte mir nur eine Datasette leisten.
Und dann hat man, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, das ist also eine MC, wie eine Musikkassette mit einem Zählwerk. Und wenn man ein Spiel spielen wollte, legte man die zurückgespulte, weil da waren Magnetbänder drin, Datasette ein und wartete bis zum Block 186, was dann schon mal so 12 Minuten dauerte, um dann ein solches Spiel zu spielen.
Richtig, ich konnte dann irgendwann mal sogar die Datasette in einen normalen Player reinlegen und habe dann gehört, wo das eine Spiel aufgehört hat, das andere angefangen hat. Das hat man dann gehört.
Ja, der Norbert, unser Produzent, der hatte noch eine Connection zu Wetten, dass vielleicht, wenn dann nochmal eine Episode kommt, kannst du an der Datasettenmusik das Audio heraushören. Ist das jetzt The Great Gianna Sisters oder was weiß ich was? Ne? Das können wir mal gucken.
Lass uns das machen. Gute Idee.
Okay, wenn ich richtig relaxen will, dann?
Ja, ich denke, bei unserem Beruf hilft es tatsächlich etwas Bewegung reinzubringen. Also es kann jetzt mal ein Joggen sein. Ich gehe auch wirklich gern wandern in den Bergen. Allgäu kann ich hier nur empfehlen. Wir spielen beide Gitarre. An der Gitarre zupfen, relaxt natürlich. Aber es kann natürlich auch mal nur so ein gemütliches, kühles Kaltgetränk auf dem Balkon sein. Blick auf den Bodensee, das hilft auch.
Am besten Kombination aus allem. Dann ist man schon, ist man schon auf der sicheren Seite. Aus diesem Grund habe ich mich für das Studium zum, Achtung, Nachrichtentechniker entschieden. Was macht man denn als Nachrichtentechniker in den 90ern?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist auch ein bisschen misleading, der Titel. Vielleicht mal andersrum gesagt. Beim Hobbys habe ich es ja schon so ein bisschen rübergebracht. Ich bin schon ein bisschen Nerd, Ingenieur und Nachrichtentechnik ist ein ganz guter Mix aus Software und Elektronik. Ich habe irgendwann mal eine Ausbildung zum, damals hieß es Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Informationstechnik gemacht und dann war es eigentlich so die logische Fortsetzung und ich habe eine relativ gute FH um die Ecke in Konstanz am See. Da gab es damals Anfang 90er schon KI als Kurs. Ich hatte die Möglichkeit, ein Praxissemester im Ausland in Kanada zu machen. Also es war schon wirklich im Nachhinein eine gute Wahl und vielleicht auch so ein bisschen ein Werbeblock für das deutsche System, wo man durchaus mit einer Ausbildung und einer FH eigentlich ganz gut in unserer Industrie auch landen kann.
Okay, also KI ist später nochmal ein Thema. Wir wollen ja über Digitalthemen sprechen. Da will ich nochmal drauf eingehen. Ich habe mir eine Notiz gemacht. KI in den 90ern. Was ist das gewesen und um was ging es da? Machen wir aber gleich. Kommen wir zur nächsten Frage bzw. zum nächsten Satz. Wenn ich einen Tag in einer historischen Persönlichkeit der Technik verbringen könnte, dann wäre es?
Soll man Tesla nehmen? Nee, dann nimmt man es tatsächlich, ich meine, historisch. Ist er historisch? Also ein Tag im Leben von Steve Jobs, so die Early Beginnings,
ja.
Damals Silicon Valley, warum nicht?
Ja, also klassisch historisch würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Wahl. Wäre ich auch gerne dabei gewesen, wie das Ganze so entstanden ist. Mein persönliches digitales Lieblingsgadget für den Alltag, außer mein Smartphone, ist... Das ist gemein, ich weiß.
Jetzt wird's interessant. Eine ganze Reihe von meinen Gadgets mit der Gitarre sind tatsächlich digital. Also von dem her kann man das nehmen.
Was wäre das bei einer Gitarre?
Also ich habe jetzt tatsächlich einen neuen Verstärker, Spark Edge. Das ist so ein Mini-Verstärker, akkubetrieben. Da kann ich quasi über mein Smartphone entsprechend Effekte einspielen und alles. Es macht echt Spaß.
Ja, da hat sich unglaublich viel getan. Also das, was große Studios noch in den 70ern gemacht haben in analog, da ist man digital mittlerweile sehr, sehr nah dran. Also Gitarren aufnehmen, da könnten wir jetzt stundenlang drüber sprechen, aber da braucht man nur so ein kleines Pedal, zwei Klinkenstecker und dann nimmt man das auf mit seinem Mac oder auch mit seinem Windows-Rechner und dann hat man einen sehr, sehr schönen Klang. Last but not least, auf dieses Ereignis in naher Zukunft freue ich mich ganz besonders.
Ja, es gab tatsächlich, obwohl es ja noch relativ, nicht jung ist, aber halb durch, gab schon einige gute Ereignisse. Und klar, wir in der Industrie, wir haben jetzt natürlich die EMO im September, das ist so dieses Branchenereignis, wo man sich trifft, sich austauscht. Aber ich habe eine Woche vor der EMO ein Ereignis, ich werde heiraten und das ist natürlich ganz klar das Ereignis dieses Jahr.
Ja, sollte deine zukünftige Frau zuhören, ist das auch die goldrichtige Antwort, mein lieber Robert. Anders darf man da auch nicht antworten. Ja, ich wünsche alles Gute für die Hochzeit. Ja, danke erstmal bis hierhin. Wir haben dich jetzt schon mal so ein bisschen näher kennengelernt. Du hast ja selber schon gesagt, es geht bei dir immer so auch in die Nerd-Richtung. Nachrichtentechnik studiert. Vielleicht kannst du das noch mal einmal so ganz kurz zusammenfassen. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du in deinem Beruf so hauptsächlich alltäglich?
Ja, gerne. Also Robert Auer, vielleicht hat man es gemerkt, Studium in den 90ern, also nicht mehr ganz so frisch, je nachdem wann der Podcast online ist, 53, 54. Ich habe auch schon gesagt, am Bodensee, das ist meine Heimat. Zu Hause bin ich aber eher in der ganzen Welt, werde natürlich im September verheiratet sein und habe zwei Kinder, zwei Mädels, die sind schon so Mitte 20, sprich aus dem Allergröbsten raus. Das ist so eher diese familiäre Bubble. Ich bin Director Global Business Development bei Toolflow Solutions. Jetzt sagt der eine oder andere, Toolflow was? Der eine oder andere kennt es vielleicht nur unter TDM Systems oder Walter TDM Brandname. Da sage ich vielleicht nachher noch eine Kleinigkeit dazu, um das ein bisschen zu erklären. Ja, ich habe studiert in Konstanz, habe dann am Anfang so ein bisschen in dem Bereich Industrial Automation programmiert, bin aber relativ schnell in die Richtung Business Development, Sales, Product Management gerutscht, habe dann ein Aufbaustudium, so berufsbegleitend ein MBA in Reutlingen gemacht und seit der Zeit, so ungefähr 20 Jahre, bin ich eigentlich ja international unterwegs.
Was absolut spannend klingt. Muss ich direkt die Anschlussfrage stellen, und wie viele Gitarren hast du schon aus den USA mitgebracht? Scheint ja ein Ticken günstiger zu sein, wenn man vor Ort ist.
Im Moment wahrscheinlich nicht, ich habe aber tatsächlich aus den USA zwei Gitarren mitgebracht.
Okay. Punkt.
Und vielleicht für dich so als Gitarrist noch so ein kleines, einer unserer Kunden ist Martin Guitar.
Ah, das ist
eine Klasse. Ja.
Wirklich jetzt? Das ist ein Kunde von euch. Müssen wir an anderer Stelle besprechen, da wir hier hauptsächlich im Bereich der Zerspanung unterwegs sind, Robert.
Es ist Zerspanung, es ist Holzzerspanung.
Okay, ja, interessant. Holzzerspanung. Vielleicht, wenn am Ende noch Zeit ist, sprechen wir über Martin Guitars. Ich kann mir leider keine leisten. Das sind ja sehr, sehr hochwertige Akustikgitarren, die ja dann auch wirklich großartige Künstler spielen. Stichwort TDM Systems hast du gerade schon gebracht. Das ist ja eigentlich weitestgehend als Werkzeugverwaltung bekannt. Jetzt musst du noch mal vielleicht ganz kurz Toolflow Solutions erklären. Woraus geht das hervor? Was ist das? Um was geht es da überhaupt?
Genau, also da muss ich ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Also TDM Systems wurde vor über 30 Jahren von Walter entwickelt, um eigentlich die eigene Fertigung zu optimieren. Dann im Laufe der Zeit wurde aus TDM ein eigenes Produkt, das TDM Systems Produkt. Irgendwann wurde dann dieses Produkt und Walter von Sandvik übernommen. Dann war TDM und Walter wieder zusammen unter dem Sandvik-Umbrella. Und für eine längere Zeit ist TDM, ja, wie soll ich sagen, das ist schon der Marktführer im Bereich hochwertiger Tool-Management-Lösung, hat aber eher so ein bisschen an der Seite existiert von den Tooling-Brands. Und vor ein paar Jahren hat die Firma Sandvik dann seine neue Strategie eingeführt, um immer mehr in den digitalen Sektor zu investieren. Und da war natürlich das TDM-Produkt sehr, sehr wichtig. Und um diesem Produkt auch ein bisschen eine Plattform zu geben, wurde eine Division oder ein Bereich Toolflow Solutions gegründet. Und in diesem Bereich Toolflow Solutions sind letztendlich die herstellerunabhängigen Softwarelösungen, die die Werkzeugdaten in diesem End-to-End-Prozess begleiten. Sprich, das ist das ehemalige TDM Systems. Es gibt eine Logistik-Software, die nennt sich Cribwise. Es gibt eine Software, die eine Maschinenanbindung ermöglicht, die nennt sich Comara. Und im Moment entwickeln wir gerade eine neue Software, die nennt sich Toolhive. Vereinfacht gesagt, es ist TDM Lite. Einfach ein bisschen einfacher, das onzuboarden, an CAM-System anzubinden und mit dem Shopfloor zu verbinden und das ganze Software as a Service Cloud-basiert. So, das ist so das Toolflow Solutions Paket in a nutshell.
Okay, Paket heißt also Dachmarke sozusagen. Du hast gerade gesagt Umbrella. Darunter finden die ganzen anderen Produkte statt.
Ja. Also, es ist eigentlich keine Marke, es ist eher ein organisatorischer Umbrella.
Ah, okay. Alles klar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast einen spannenden Beruf. Du bist viel unterwegs, international, das jetzt seit über 20 Jahren im Bereich Toolmanagement. Viel rumgekommen heißt wirklich, gibt es noch Länder, in denen du noch nicht warst?
Also klar, es gibt ein paar weiße Flecken. Das sind aber in der Regel die weißen Flecken, wo es tatsächlich auch kein Manufacturing gibt oder wenig. Ja, in den 20 Jahren war ich tatsächlich viel unterwegs, habe auch 4 Jahre in den USA gelebt, gearbeitet, 2 Jahre in Malaysia gelebt, gearbeitet und der Rest wirklich international. Vielleicht der gemeinsame Nenner ist immer ziemlich nah am Kunden, ziemlich nah am Partner, wirklich dort Kunden besucht, Fertigungen gesehen. Einfach eine super spannende Aufgabe, so wie ich das zumindest sehe.
Ja, du kannst auch immer an der Stelle die Vergleiche ziehen und kannst die unterschiedlichen Länder miteinander vergleichen und auch den technologischen Stand. Was hast du denn so für Erkenntnisse mitgenommen bei deinen Auslandsaufenthalten im Bereich Digitalisierung? Also wenn man jetzt in Deutschland mal so von oben drauf schaut, hört man ja eigentlich immer, ah, mit Digitalisierung sind wir so weit hinten dran. In China wird über uns gelacht, Industrie 4.0. Was ist denn dein Eindruck als jemand, der jetzt wirklich auch überall war?
Ja, gute Frage. Das wäre mit Sicherheit so ein extra Podcast wert. Vielleicht eine Antwort auf die Frage, ich glaube, die Probleme an sich sind gar nicht mal so unterschiedlich. Es ist wirklich egal, ob da jemand in, keine Ahnung, Hebron, Nebraska oder auf den Philippinen oder China oder vielleicht auf der Schwäbischen Alb ist. Die eigentlichen Probleme mit der Digitalisierung sind relativ ähnlich. Die Lösungsansätze sind natürlich kulturell, wirtschaftlich, wie soll ich sagen, politisch bedingt ein bisschen anders. Aber wirklich, wenn man mit den Personen eins zu eins redet, ist es gar nicht mal so anders. Die Probleme kommen eher, ich sag mal, in der Schicht drüber, Schicht drunter. Unsere Industrie macht es auch nicht immer ganz einfach. Stichwort Harmonisierung, Schnittstellen. Aber wenn du vielleicht die persönlichen Unterschiede, das ist wirklich super spannend, die interkulturellen Unterschiede. Ich würde sagen, wir sind noch nicht so weit hinterher, weil wir tatsächlich auch einen Vorsprung hatten. Und ich glaube, den Vorsprung haben wir uns erarbeitet. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum jetzt bei uns der nächste Schritt der Digitalisierung etwas länger gedauert hat. Weil wir noch nicht wirklich diesen Leidensdruck hatten wie andere. Ja, ich sage mal, die anderen haben aufgeholt und sind jetzt in dieser Aufholphase, haben jetzt vielleicht auch Tempo aufgenommen, haben eine gewisse Begeisterung und dieses Tempo aufnehmen, ich glaube, das müssen wir tun. Einfach ja wieder vielleicht dieses Momentum reinbringen, das wir auch schon mal hatten.
Das klingt jetzt ein bisschen positiver, als ich das auch schon in dem Podcast öfter gehört habe, also im Bereich Automotive. Da wirst du mir beipflichten, sind wir nicht auf Augenhöhe.
Ja, also extrem schwieriges Thema. Ich persönlich möchte auch kein Manager im Automotive-Bereich sein im Moment. Es ist wirklich extrem schwierig, die Weltlage, die Politik, alles Mögliche. Vielleicht eine kleine Randnotiz zu diesem Thema interkulturell. Also es gibt da wirklich super spannende Themen. Ein Beispiel, das ich immer ganz gern bringe, ist die Herangehensweise an Probleme. Was wir in Deutschland ist so ein typischer Bottom-up-Approach. Also egal, ob es jetzt Grundschule, Schule, Ausbildung ist, wir versuchen erst die ganzen Puzzleteile einzeln zu verstehen und dann das große Bild zusammenzufügen. Das geht in der Schule los. Ich lerne erstmal die Kleinigkeiten, ohne wirklich zu wissen, für was mache ich es denn? Das kommt dann auch später in der 12. Klasse. Der, ich nenne es mal hauptsächlich amerikanische Ansatz, ist so top-down. Das ist mein großes Ziel, da will ich hin und I figure it out as I go along. Also ich schau mal, was passiert. Das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Die sind weder gut noch schlecht, die sind einfach unterschiedlich. Und speziell, wenn es darum geht, dass sich eine Technologie ändert oder dass schnell sein muss, ist vielleicht dieser amerikanische Ansatz etwas besser. Wenn ich aber, was ich, einen Dieselmotor über 20 Jahren optimiere und wirklich das letzte Mühe, die letzte Kleinigkeit raushole, dann ist der deutsche Ansatz auch nicht schlecht. Und vielleicht kommen wir später noch darauf zu, ich sehe bei dem im Bereich KI tatsächlich auch Chancen für unseren Bottom-up-Approach.
Okay. Ja, Amerika hat man immer das Gefühl, da ist Failure, also Scheitern ist direkt mit eingepreist und das wird anders gesehen als hier in Deutschland. Das heißt also, da macht man einfach mal und vielleicht auch 20 Mal, 30 Mal klappt nicht, aber 31. Mal ist man dann Steve Jobs und hat auf einmal das erste Smartphone in der Hand.
Also auch extrem spannendes Thema. Ich war tatsächlich erst vor 2 Wochen in einem Seminar, da ging es um High-Performance-Teams. Das ist ein nettes englisches Wort. Was aber ganz wichtig, was dabei rausgekommen ist, diese Fehlerkultur. Es ist ganz wichtig, auch in einem Team vielleicht auch mal eine Meinung zuzulassen, mit der ich jetzt nicht ganz übereinstimme. Nicht immer alles gleich runtermachen, sondern einfach mal probieren. Und wenn das scheitert, dann scheitert es halt mal. Einfach probieren, aufstehen, weitermachen. Diese Mentalität fehlt uns in Deutschland, glaube ich, schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es in Köln ist, aber im süddeutschen Raum stimmt das auf jeden Fall.
Ja. 3 Schlagworte. Deutschland, Vorreiter, Mitläufer oder Nachzügler? Wo siehst du Deutschland aktuell?
Ich versuche es mal diplomatisch.
Gerne.
Also wir waren definitiv Vorreiter. Das habe ich ja vorher auch ein bisschen so gemeint. Darum hatten wir vielleicht noch nicht den Leidensdruck. Und wir haben auch heute noch, wir haben wirklich erstklassige Firmen. Also wir haben, sei es jetzt unsere Leuchttürme, sei es ein Siemens, sei es vielleicht SAP, aber auch im Mittelstand, sei es ein Open Mind, also unser Hypermill, es gibt Module Works, es gibt wirklich auch jede Menge Mittelständler, die dort führend sind. Auch im Kundenkreis in der Zersparung gibt es die besten Fertigungen, die ich weltweit gesehen habe, sind tatsächlich in Deutschland oder im Dachbereich. Oder auch eine Firma wie Schaeffler, da durfte ich das Technologiezentrum anschauen, wo sie wirklich mit humanoiden Robotern Werkzeugmaschinen beladen. Das ist wirklich klasse. So, das ist das Positive. Das Negative vielleicht ist tatsächlich die Breite. Also wirklich in der Breite fehlt uns im Moment, glaube ich, diese positive Einstellung. Ja, es ist nichts Böses, was da kommt. Lass uns einfach mal Fehlerkultur, lass uns einfach mal probieren und das Beste draus machen. Mhm. Das fehlt uns, glaube ich, im Moment schon ein bisschen.
Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, ihr mit eurem Mutterkonzern Sandvik und auch mit Toolflow Solutions geht natürlich in diese Richtung und ihr geht auch in Sachen Digitalisierung voran. Seid ihr da mutiger als in den letzten Jahren? Offener?
Wenn du mich persönlich fragst, sage ich immer, wir sind zu langsam, wir sind nicht mutig genug. Aber relativ betrachtet, ganz klar. Also was da in den letzten 5-6 Jahren passiert ist, ist schon nicht schlecht. Also es gab Zukäufe im Bereich CAM, Simulation, Qualitätsmanagement. Da ist wirklich sehr, sehr mutige Schritte in Richtung Digitalisierung. Und was sich dort wirklich verändert hat, das ist, was wir gerade besprochen haben. Das Thema Kollaboration und vielleicht auch mal Fehler zu machen, von den Fehlern zu lernen und ja voranzugehen. Das hat sich wirklich extrem viel getan. Wir sind in einer sehr guten Situation bei Sandvik, dass wir wirklich in dieser Prozesskette vom, ich nenne es mal, das Material in der Mine rauszukriegen, ein Werkzeug draus zu bauen, CAM, SIM bis zur Maschine, haben wir wirklich die Position besetzt und können hier im Hintergrund auch gemeinsam an, wie soll ich sagen, Lösungen für die Zukunft arbeiten. Mhm. Thema Toolhive, das ich da ganz am Anfang mal angesprochen habe. Mhm. Da kommt noch einiges.
Okay, also Digitalisierung sehr vielschichtig. Und zu dem Stichwort kommen wir auch direkt zur nächsten Rubrik.
Die Schätzfrage.
Die Schätzfrage, eine beliebte Rubrik bei uns. Ich habe da eine Kleinigkeit vorbereitet. Unsere ZuhörerInnen können natürlich auch gerne mitraten. Ich würde sagen, ich stelle dir die Frage, dann haben wir ja 1-2 Sekunden Zeit und dann gebe ich auch gerne die Auflösung. Hier kommt die Frage, wie viel Prozent der Maschinen in deutschen Fabriken gelten laut VDMA als nicht vernetzt, also ohne digitale Schnittstelle? Ich hätte gerne eine Prozentangabe. Und unser Produzent Norbert, der darf jetzt nicht ChatGTP befragen. Es soll ja spontan sein oder gar googeln, wie man früher gesagt hat. Nicht vernetzt sind wie viel Prozent der Maschinen? In Deutschland.
Also ich weiß, du willst jetzt eine Zahl von mir, das ist ganz
schwierig. Eine grobe Richtung.
Wenn vernetzt wirklich nur an ein Netzwerk angeschlossen ist, dann würde ich sagen, wir sind schon im Bereich mehr als 75%. Wenn wir aber über eine echte digitale Vernetzung sprechen, in denen Daten vernünftig ausgetauscht werden, bin ich unter 50%.
Und die Schätzung ist super. Also VDMA hat laut Umfrage 2023/2024 herausgefunden, dass etwa 60% der Maschinen als nicht vernetzt gelten. Also da bist du schon mal richtig gut dabei. Und weil du schon so gut dabei bist, habe ich noch eine zweite Frage für dich mitgebracht. Was glaubst du denn, wie hoch ist der geschätzte Anteil deutscher Industrieunternehmen, die laut Bitkom 2024 bereits KI-basierte Anwendungen aktiv im Fertigungsprozess einsetzen? Bitkom Industrie Report von 2024. Da habe ich das her.
Schwer. Also würde ich jetzt wirklich will ich aktiv einsetzen.
Aktiv.
Wenn dieser Copilot ChatGPT nicht mitzählt, würde ich sagen, wir sind unter 10%.
Ja, hier ist man etwas optimistischer. Vielleicht geht das damit rein mit ChatGPT 29%. Was auch immer noch nicht viel ist. Wie ist das denn in anderen Ländern? Du hast ja den Blickwinkel. Sind die richtig weit? Also gibt's da Länder, die 80-90% komplett in der Fertigung schon mit KI arbeiten? Ich habe einen Kollegen, der lebt in China, macht zwar ein anderes Thema, aber der sagt mir immer, die lachen über uns. Wenn die über Deutschland sprechen, haben die das Gefühl, wir leben im Mittelalter. Ist das wirklich so?
Also es wird deutlich mehr experimentiert, versucht, probiert, getestet, gemacht. 100%. Da bin ich zu 100% dabei. Ist alles im Moment schon so effektiv, wie es sein soll? Sicher nicht. Aber es wird zumindest, es wird versucht. Das ist absolut richtig. Da ist China, USA, selbst Länder wie Singapur sind uns dort voraus.
Mhm. Was würdest du sagen aus dem Bauch? 10 Jahre? 5 Jahre? Und es geht ja so schnell. Es skaliert ja unglaublich.
Sagen wir mal so, das ist aber wiederum das Schöne. Also selbst wenn du mich jetzt voraus bist, das Aufholen ist gar nicht mal so schwierig. Ja, das kann relativ schnell gehen. Und in letzter Konsequenz ist ja auch so, ich will irgendwas fertigen an einer Maschine. Irgendwann muss ich den Knopf an der Maschine drücken, Start. Und um die Sicherheit zu haben, dass ich wirklich die Maschine nicht crashe, dass das Teil ein gutes Teil ist, dorthin zu kommen, da ist noch ein bisschen ein Weg. Mhm. Und wenn wir den Weg jetzt gehen und auch vielleicht, wie wir vorher gesagt, ein bisschen beschleunigen, dann sehe ich nicht ganz so schwarz.
Okay, was sagen wir denn jetzt den Herrschaften, die zu den 60% gehören, die halt noch nicht vernetzt sind? Warum lohnt es sich denn aus deiner Sicht, Digitalisierung nach vorne zu treiben und in dem Bereich dann auch mal wirklich zu investieren?
Also das magische Wort ist natürlich Wettbewerbsfähigkeit. Du hast es ja auch angesprochen, China, USA, die sind am Machen, am Aufholen, am Überholen. Und wir wollen wettbewerbsfähig bleiben. Mhm. Wir wollen eine gewisse Industrie in unserem Land, die hochwertiger fertigt. Das heißt, ich muss wettbewerbsfähig sein. Ich muss eine gewisse Flexibilität haben. Ich denke, ohne Digitalisierung kann ich Prozesse heutzutage nicht mehr flexibel handhaben. Mhm. Also von dem her führt für mich gar kein Weg dran vorbei. Mhm.
Kannst du mal so 2, 3 griffige Vorteile nennen? Was passiert, wenn ich dann tatsächlich in die Digitalisierung investiere? Was bringt mir das grundsätzlich? Klar, Wettbewerbsfähigkeit, international, national sind ja immer noch 60%, die mit im Boot sitzen, muss man auch dazu sagen. Aber vielleicht so 2, 3 Beispiele, wo macht sich das direkt bemerkbar?
Also nimm einfach mal das Beispiel Flexibilität. Also ich will einfach flexibel fertigen. Mal ist ein Einzelteil, mal ist eine Kleinserie, dann kommt wieder eine neue Zeichnung rein. Um entsprechend flexibel zu reagieren, muss ich letztendlich mit digitalen Mitteln arbeiten. Das Gleiche gilt für eine Transparenz. Das Wissen ist bei uns immer noch, und da gehen wir wieder zurück auf eine Frage von vor 10 Minuten, viel Wissen ist bei uns in den Köpfen der Mitarbeiter. Die sind super geschult, die wissen auch sehr, sehr viel. Die Welt ändert sich aber. Also muss ich nicht mal Fachkräftemangel hier ranbringen. Die Welt ändert sich. Mhm. Ich brauche eine gewisse Transparenz. Und jetzt kommt vielleicht der dritte Punkt, Fachkräftemangel. Wir wollen die Industrie attraktiv halten. How else than digitalization?
Ja, genau. Es geht nur in die Richtung. Digitalisierung kostet natürlich zum einen Geld, zum anderen auch viel Zeit. Gibt es sicherlich eine Einstiegshürde für viele. Was können denn Unternehmen tun, um den Spagat zwischen Investitionskosten und vielleicht auch einem langfristigen Erfolg, mit dem man relevant am Markt bleibt, tun?
Also zunächst mal müssen wir uns natürlich als Industrie selbst an die eigene Nase fassen. Also das ist auch ein Grund, warum wir ein neues Werkzeugverwaltungssystem einführen, um einfach diese Einstiegshürde einfacher, leichter, niedriger zu machen, speziell für kleine, mittelständische Unternehmen. Aber natürlich hat jedes Projekt eine gewisse Einstiegshürde. Dann ist es natürlich wichtig, die so gering wie möglich zu halten. Sprich, ich suche mir, auf Englisch heißt die low-hanging fruit. Wo mache ich denn möglichst schnell?
Eine flachhängende Frucht. Kann man nicht so gut übersetzen, ne, so Sprichwort. Aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist.
Ja, genau. Ja? Die süßesten Früchte.
Der einfachste Weg, dann, ne, irgendwie so.
Genau. Gefühl, ich suche mir einfach ein Projekt raus, wo ich wirklich schnell einen Erfolg sehe. Weil ich brauche diesen Erfolg, um einfach die Leute mit an Bord zu kriegen. Mhm. Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann für mich auch ein wichtiger Aspekt ist eine realistische Einschätzung über meine Ist-Situation. Also man war schon überrascht, wie blauäugig manche Leute ihre eigene Fertigung sehen. Mhm. Ja, das kristallisiert sich erst im Nachhinein raus, was alles schiefgelaufen ist. Nur weil eine Maschine 90-95% Uptime hat, heißt ja noch lange nicht, dass sie wirklich effektiv fertigt. Das sind Dinge, die man sich einfach auch ehrlich vor Augen führen muss. Mhm. Und dann macht Digitalisierung noch viel mehr Spaß.
Ist ja wahrscheinlich ähnlich wie auch mit Social Media. Da gibt es ja auch immer die Einstiegshürde und man muss es dann einmal beginnen und dann, ne, kommt eins zum anderen und am Ende ist man sicherlich dann auch erfolgreich. Wo steigt man am besten in eurem Bereich in der Digitalisierung ein? Wenn man sich digital aufstellen möchte, gibt es da einen sehr niedrigschwelligen Einstieg, also was jeder eigentlich heute schon umsetzen kann, um dann letztendlich mal anzufangen?
Jedes ist mal durch unsere Werkzeugverwaltungsbrille. Da ist in der Regel immer so die 2 Ebenen. Also es ist zum einen diese Planungs-Programmierungsebene, wo ich ein CAM-System, ein Simulationssystem, wo ich da was andocke oder bei der Planung, MES, dass ich in dem Bereich etwas tue. Oder dann eher auf gut Englisch, Englisch Shopfloor, also unten in der Fertigung, Logistik, Voreinstellen, Maschine, dass ich einfach meine Transparenz, meine Logistikprozesse digitalisiere oder hier etwas investiere. Also diese zwei Einstiegsszenarien sind so die häufigsten. Und wirklich auch ganz wichtig, wie wir gerade schon angesprochen haben, kleine Ziele setzen, Milestones setzen und dann zu expandieren.
Welche Entwicklung siehst du da speziell in der Zukunft? Wo geht die Reise hin? Also KI ist ja eigentlich no limit. Ist ja alles möglich.
Also fangen wir mal kleiner an. Softwarelösungen, die auch für Kunden einfach zu erfassen sind, bei denen ich schnell loslegen kann, das ist natürlich eine Herausforderung für uns als Industrie. Logischerweise jetzt, wenn wir in Richtung Werkzeugverwaltung denken, gehen wir weg von statischen Systemen, wo ich einfach nur ein Werkzeug, so die Kette runter, den System zur Verfügung stelle. Es werden dynamische, interaktive Systeme werden, wo ich wirklich auch Echtzeitdaten von der Maschine zurückliefere an CAM-System, um einfach die Prozesse zu optimieren. Also an der Stelle sind wir ja schon. Ein Vericard Force kann Vorschiebe automatisch korrigieren. Es gibt ein Up-to-Parts, wo ich 3D-Zeichnungen direkt zu einem NC-Code generiere. Also das gibt es ja schon. Und der nächste Schritt ist mit Sicherheit eine eher KI-basierte Fertigungskette.
Wie stelle ich mir die vor? Eine KI-basierte Fertigungskette. Das heißt, ich prompte etwas in die Maschine und dann geht es auch schon los und alle Probleme werden von alleine gelöst. Nicht.
Also ein bisschen träumen darf man ja.
Ja.
Und ganz, ganz so falsch ist es nicht. Ich will einen Teil fertigen. Ich habe eine vernünftige 3D-Zeichnung mit Bemaßung, mit den entsprechenden Parametern. Einfach formuliert, ich werfe es in mein System rein und am Schluss kommt mein NC-Code mit den Anweisungen an der Maschine an, ohne menschliches Zutun. Das ist die Vision. Mhm. Schritt 1 ist erstmal eine durchgängige Prozesskette, in der die Daten von System zu System ohne digitale Brüche wandern. Das ist mal Schritt 1. Und dann so nach und nach füttere ich das System mit Daten, mit Erfahrungen und es kann dann in sich lernen und einzelne Schritte, nehmen wir mal den CAM-Bereich, den CAD-Bereich, automatisieren im Hintergrund. Also speziell im CAM-Bereich gibt es ja schon einige Feature-Based CAM-Programmierung, es gibt KI-Assistenten, da gibt es ja schon einiges. Und ich denke, dass hier der Benutzer mehr zum Piloten wird, mehr im Cockpit sitzt und nicht sich mehr um das Meistern einer Software kümmern muss.
Ja, letztendlich Daten sind da sicherlich das A und O. Wenn man so eine KI-gesteuerte Fertigung aufbauen möchte, wie schafft man es denn, solche Daten dann letztendlich zu erheben? Liegen die da? Sind das auch low-hanging fruits? Oder muss ich dafür arbeiten, um an die Daten zu kommen?
Ja, leider nein. Die Daten liegen nicht auf der Straße. Fangen wir mal den Werkzeugdaten an. Hier Augen auf beim Werkzeugkauf, die vernünftigen Digitaldaten gleich mal mitzukriegen. Nee, aber man muss natürlich die Daten in der Prozesskette sammeln. Das geht über Schnittstellen. Und da muss man vielleicht jetzt einen Schritt weiter denken. Nehmen wir mal als Beispiel eine Standzeit von einem Werkzeug. Historisch liest man die sich aus einer Steuerung aus. Das sind so Zähler, das sind irgendwelche Werte, die sich mal jemand überlegt hat und mit denen plane ich meine Fertigung. Das nenne ich jetzt eher so ein statisches Modell. Der nächste Schritt ist mit Sicherheit mit Sensorik einen Zustand von der Maschine abzufragen, wie performt das Werkzeug im Moment und über einen Lernalgorithmus über eine gewisse Zeit kriege ich dann raus, okay, dieses Werkzeug mit den Conditions ist jetzt fertig. Da muss man in 10, 15, 20 Minuten was Neues an die Maschine liefern. Und dieses System als selbstlernendes System, das ist natürlich das Ziel. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Also da gibt es im Bereich Sensorik enorm viele interessante Versuche im Moment, um einfach das Gesamtkonzept zu erfassen.
Was ist denn heute, also Stand heute, schon alles mit diesen Daten möglich? Was kann man da machen?
Also Stand heute kann ich zum Beispiel, Promicron hat relativ gute Sensoren in Haltern oder auch in Maschinenspindeln, da kann ich tatsächlich die Condition, also wie das Werkzeug in dem Moment performt, direkt abgreifen und aufgrund dieser Daten das Werkzeug analysieren. Nur als Beispiel.
Du hast ja eben schon mal CAD-CAM ins Spiel gebracht. Ich habe selber mal in einem Unternehmen eine Ausbildung gemacht, da gab es da ganz viele CAM-Programmierer. Die saßen dann für damalige Zeiten schon vor riesigen Bildschirmen und haben dann da gearbeitet. Glaubst du, das Berufsbild des CAM-Programmierers wird irgendwann aussterben? Und dann am Ende werden diese Personen eher KI-Data-Specialist sein?
Also ich glaube, aussterben ist schon ein relativ hartes Wort. Keine Ahnung, der Beruf des Webers ist ja auch nicht von heute auf morgen ausgestorben. Ja. Aber verändern wird er sich ganz, ganz sicher. Also ganz extrem, wie ich es vorher schon ein bisschen gesagt habe, es wird eher so eine Art Pilot in seinem Cockpit, der den Datenfluss koordiniert, vielleicht sich auch mehr auf seine Kernaufgabe konzentrieren kann, nämlich ein C-Programm an die Maschine zu bringen. Im Moment sind sie auch sehr viel beschäftigt, mit dem System zu arbeiten, das sie bedienen müssen. Ich bringe immer als gutes Beispiel, wir haben Kunden in den USA, führendes Raumfahrtunternehmen, sitzt in Kalifornien. Sie verlegen den Firmensitz gerade in anderen Staaten.
Wer kann das nur sein?
Wer kann das nur sein? Und das Besondere an der Firma ist, die haben aktuell, ich glaube, es sind 6 verschiedene CAM-Systeme. So, denen geht es aber nicht darum, dass es für jeden Anwendungsfall ein besseres CAM-System gibt. Denen geht es lediglich darum, vernünftige CAM-Programmierer zu finden. Für die ist einfacher, ich brauche einen CAM-Programmierer und ich nehme den für das System, der gerade verfügbar ist. anstatt zu sagen, okay, ich brauche ein Mastercam-Programm, ich brauche ein NX-Programm, ich brauche ein Katia-Programm, ja, das ist für sie deutlich schwerer. Das heißt, sie haben eine große Anzahl an Kamm-Systemen. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Mhm. Und von dem müssen wir wegkommen. Ja.
Das heißt also, der Kamm-Programmierer, den werden wir auch in Zukunft in vielleicht leicht abgewandelter Form auch immer noch sehen.
Genau, in leicht abgewandelter Form. Ich denke eher, die Bedienung des Systems wird verallgemeinert und gewisse Funktionen werden ganz klar im Hintergrund verschwinden. Also wenn ich bei den Werkzeugen ein Feature mitgebe, gibt es relativ viele Dinge, die ein Kamm-System auch automatisiert schon tun kann. Ne?
Und letztendlich, wie gerade besprochen, geht es immer um Daten, um Datenerhebung. Und ich höre schon die Datenschützer aufschreien. Da gehen alle Warnlampen an. Wie sieht es denn da mit dem Datenschutz aus? Das ist ja in Deutschland auch ein Riesenthema. Wollen wir sagen, das ist vielleicht auch eine bürokratische Hürde, die es in anderen Ländern nicht gibt?
Also musst du vielleicht zwei Blickwinkel. Also das eine ist natürlich, ich nenne es mal die Sicherheit des Prozesses. Also wir reden von einem digitalen Prozess, der natürlich sehr anfällig ist. Und da muss ich alles tun, um den Prozess zu schützen. Sprich, ich brauche mein eigenes Firmennetz, ich brauche gewisse Zugangsrichtlinien und alles. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist extrem wichtig. Wenn es um den Datenschutz geht, das ist aus meiner Sicht ein bisschen eine andere Geschichte. Und wir reden ja hier nicht von B2C, wir reden B2B. Und das ist nicht mal so sehr die Politik, auch firmenintern teilweise recht hoch. Also ich habe einen sehr guten Bekannten, der ist Automobilzulieferer, da geht es um selbstlernende Systeme, da geht es um ein Kamerasystem. Die wollten in ihrem eigenen Testtrack auf dem Firmengelände Daten aus der Kamera auslesen und mit KI konnten sie da einiges tun. Man kann einiges erkennen, inklusive Gesichter. Sie haben das Projekt intern nicht durchgekriegt, weil es einfach Bedenken gab, man könnte irgendwelche Mitarbeiter erkennen am Rand von einem internen Testtrack. Und in solchen Dingen geht es mir ein Stück weit zu weit, weil man muss einfach mal probieren, man muss ein gewisses Vertrauen haben. Im Privatleben klicke ich an die AGB für Instagram, Facebook, TikTok, ohne darüber nachzudenken.
Genau, 80 Seiten Arial 6 werde ich niemals genau, lesen. Genau. Ich hake das einfach ab. Ich habe übrigens auch einen Kollegen, der in einem großen Konzern arbeitet. Wenn ich dem Google Drive Link schicke, kann er sich die Daten nicht runterladen. Da stehen wir uns doch selbst im Weg.
Das ist wieder die Grenze, weil ich muss mein Firmennetz natürlich schützen. Das ist ganz wichtig, weil in dem Moment, wo ich eine digitalisierte Fertigung habe, ich kann mir eine Downtime nicht leisten. Meine Maschine steht. Sprich, wenn ich auf einen Link klicke, der nicht sicher ist, wenn ich ein E-Mail auf einen Link klicke, von dem ich nicht weiß, wo das E-Mail heißt, das ist einfach ein No-Go. Und ich glaube, da kann man mit sehr kleinen Maßnahmen sehr viel erreichen. Mhm. In der, ich nenne es mal Forschung, Entwicklung, probieren, da muss ich mir Freiräume erlauben. Mhm. Meine Meinung. Mhm. Aber vielleicht machen wir dann einen extra Podcast drüber.
Aber wir haben schon einige Themen angerissen, die vielleicht zu einer weiteren Podcast-Episode passen könnten. Und ich habe auch das Gefühl, wir könnten hier bestimmt 2 Stunden quatschen. Jetzt haben wir es gerade schon gesagt. Ich habe auch schon in anderen Podcasts öfter gehört, Deutschland, Bürokratie, Datenschutz, Datensicherheit, stehen wir uns gewaltig im Weg. Gibt es eine Lösung dafür? Eine kurzfristige Lösung? Wir können ja nicht einfach sagen, weg mit dem Datenschutz, weg mit der Bürokratie, jetzt macht jeder, was er will.
Nein, also die Politik kann natürlich viel dazu beitragen. Also es geht von Förderung über den Rahmen. Ich glaube, ihr habt da schon einige Podcasts drüber gehabt, dass Bürokratieabbau, die IT-Infrastruktur, da kann die Politik sehr, sehr viel machen. Ich denke auch, die Politik zusammen mit der Wirtschaft kann viel erreichen. Auch wenn das Wort Industrie 4.0 manchmal so ein bisschen einen negativen Touch hat, es war eine Initiative der Bundesregierung mit der Industrie und es ist super erfolgreich. Im Ausland redet man über Industrie 4.0. China hat es kopiert, da heißt es jetzt China 2025. USA, noch vor Trump 1, gab es die Smart Manufacturing Initiative. Es war super erfolgreich, sodass andere Länder es kopiert haben. Was ich damit sagen will, eine Initiative, Politik, Wirtschaft kann einiges erreichen. Und wenn es nur Mentalitätsshift ist, wichtig.
Ich finde es schön, dass du den Zeitraum Trump 1 so einfasst. Ist das ein gängiger Begriff in eurem Business? Haben wir jetzt gerade Trump 2.0? Und sind gespannt, ob es noch einen 3.0 gibt?
Falsches Thema. Zu Hause gibt es ein Verbot, nach 8 Uhr über amerikanische Politik zu sprechen.
Ja, dann lass uns doch ein bisschen harmonischer werden. Das ist vielleicht auch das Stichwort. Du hast auch gerade eben schon mal Harmonisierung, was die Schnittstellen angeht, angesprochen. Da ist wahrscheinlich noch die Krux. Ne? Das heißt also, die Schnittstellen untereinander, miteinander kommunizieren zu lassen. Ist das entscheidend für den Erfolg von Industrie 4.0 an der Stelle?
Also absolut entscheidend. Und da tun wir uns, ist unsere Industrie, Maschinenbau, extrem schwer. Da kocht jeder noch so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Er hat auch vernünftige Gründe, warum Lösung A besser ist als Lösung B. Das gibt's aber in anderen Industrien so nicht. Also vernünftige, harmonisierte Schnittstellen, APIs, Datenstrukturen, die übertragbar sind, das ist woanders schon gang und gäbe. Bei uns tun wir uns da sehr, sehr schwer damit. Und das ist wirklich ein Riesenhinderungsgrund. Und da sind wir wieder dabei, egal ob in Hebron, Nebraska, oder auf den Philippinen oder auf der Schwäbischen Alb.
Was ist euer Ansatz, diese Schnittstellen miteinander zu harmonisieren?
Der historische Ansatz ist, wirklich Schnittstellen zu machen. Bei TDM haben wir eine darunterliegende Datenstruktur und wir machen Schnittstellen. Mhm. Ist aber nicht das Ziel. Das Ziel muss wirklich sein, eine einheitliche Harmonisierung von verschiedenen Schnittstellen. Mhm. Hat man in der deutschen Industrie in den, 60ern, DIN, dann kam ISO. Es gibt ja gute Beispiele. Mhm. Im Bereich Digitalisierung sind wir aber noch nicht so weit.
Ja. Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was müsste sich denn in den nächsten, jetzt machen wir mal einen kurzen Zeitraum, weil der technologische Fortschritt ja auch, sage ich mal, recht schnell voranschreitet. Was müsste sich in den nächsten 5 Jahren ändern, damit Deutschland in Sachen Industrie 4.0 letztendlich dann auch zur Weltspitze gehört oder vielleicht auch wieder zur Weltspitze gehört?
Also ich denke, die Politik haben wir gerade schon abgehakt, Politik und Industrie auch. Also da kann man was machen, soll auch passieren. Und ich habe einen Wunsch. Ich glaube, das wäre am besten sogar so eine Art Appell an jeden. Also ich glaube, jeder von uns, der in der Industrie tätig ist, kann seinen eigenen Beitrag hier leisten. Vielleicht mal statt am Abend TikTok, Facebook, Instagram einfach mal mit ChatGPT spielen, guten Podcast hören.
Zum Beispiel, das möchte ich hier auch nochmal erwähnen.
Die KAM-Software, Demo-Software runterladen, Toolhive, damit spielen und das Wissen auch mit anderen zu sharen. Haben wir vorher auch gesagt, Fehlerkultur, Teamwork, Cross-Collaboration. Einfach in diesem Bereich, den Bereich positiv aufzunehmen und Eigeninitiative zu ergreifen. Und ich glaube, ganz am Anfang habe ich mal kurz den Steve Jobs reingebracht, der hat irgendwann mal gesagt, stay hungry, stay foolish. Also das ist, ich glaube, das einfach, wie soll ich sagen, Neugierde. Aber es gibt dieses schöne Wort Tüftler. Ich glaube, wir brauchen Digital-Tüftler.
Die sich auch mal was trauen und mal was ausprobieren.
Ja, ne? genau.
Nicht immer auf Nummer sicher, sure shot, sondern einfach vielleicht auch mal abseits des Weges. Und das kann dann auch zu viel führen. Mit Blick auf die Uhr, ich kann das gar nicht glauben, wir reden schon seit 40 Minuten, Robert.
Upsi.
Robert guckt gerade mit großen Augen.
Kurzen Antworten.
Es macht sehr viel Spaß. Ich glaube, wir könnten noch ganz viele Themen hier besprechen. Vielleicht nochmal Hinweis an Norbert, unseren Produzenten. Robert auf jeden Fall nochmal einladen. Er hat viel zu erzählen, der ist weit gereist. Es macht großen Spaß. Aber um die Stunde jetzt hier nicht zu knacken, sage ich erstmal an der Stelle vielen Dank für das informative Gespräch zum Thema Digitalisierung und natürlich auch zu Toolflow Solutions. Ich würde sagen, alle wichtigen Links packen wir gerne in die Shownotes. Da hast du sicherlich für uns den einen oder anderen Tipp, dass man da auch nochmal nachschauen kann und nachlesen kann. Und Handy weglegen, TikTok aus, Instagram aus, ist, glaube ich, grundsätzlich erstmal gar keine so schlechte Idee. Gelingt mir eigentlich auch nicht immer, aber man sollte das viel öfter tun. Bevor wir aber jetzt hier diesen Podcast beschließen, dürfen wir nicht vergessen, wir haben unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Es geht natürlich um Musik. Da ist wirklich vom Schlager bis zum Metal ist da alles mit dabei. Hip-Hop, Reggae. Hast du einen Lieblingssong so als Musiker? Boah, das ist super schwer, oder?
Also extrem schwer. Da gibt es sehr viel. Ich nehme jetzt einfach was meine zukünftige Frau mit Sicherheit auch gut findet. Und zwar geht, jetzt wird's etwas älter. Ja. Harry Belafonte, Try to Remember. Oh,
gute Nummer. Da gibt's auch ein riesen Live-Album. Das wird auf vielen Veranstaltungen, wo Audiophile sind, also die wirklich genau hinhören. Gibt's ein Harry Belafonte-Album? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Live at the, was weiß ich. Großartig. Packen wir auf jeden Fall gerne auf unsere Liste. Robert, es war mir eine große Freude. Das ging hier rum wie nichts. Wenn du Zeit und Lust hast, bist du herzlich eingeladen für ein Robert Auer 2.0 zu uns zu kommen in unseren Podcast. Und ansonsten erstmal viel Spaß auf der Emo und ja, bleib gesund und eine schöne Hochzeit.
Ja, danke schön. Und das hat mich gefreut. Das war wirklich ein sehr kurzweiliger Nachmittag hier. Dankeschön.
Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Das war's für die heutige Episode unseres Ceratizid Innovation Podcasts. Ja, das Ganze war kurzweilig und wie versprochen, ich denke, es wird noch die ein oder andere Episode mit Robert Auer geben. Solltet ihr Wünsche haben, welche Gäste wir mal einladen sollen, vielleicht auch Themen, die wir besprechen sollen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@ceratizid.com. Und nicht vergessen, gerne den Podcast abonnieren und uns eine positive Bewertung dalassen. Ich freue mich schon auf die nächsten Gäste und die nächsten Gespräche. Bis dahin, tschüss! Und bye-bye.